So, ganz unvorhergesehenermaßen bin ich heute jetzt hier zur Predigt. Das hat sich ergeben, weil ich war am 29. März eingetragen und da ist von mir was dazwischen gekommen und dann habe ich mit dem Keo gesprochen und Keo hat gesagt, er kümmert sich und dann rief er mich an, in dieser Woche kannst du am Sabbat. Da dachte ich, naja gut, deswegen bin ich jetzt bei euch. Ich glaube, das mit der Akustik ist ein bisschen holprig. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Wenn ihr es nicht hört, muss ich lauter reden, aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das ich eigentlich für Ende März vorgesehen hatte. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so vorbereitet in allen Details, wie ich mir das ursprünglich gedacht hatte, aber ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal ist, dass ich über dieses Thema sprechen werde. Das ist ein ganz komisches Thema. Da steht nämlich als Überschrift Transhumanismus. Ich gehe fast jede Wette ein, dass die meisten von euch gar nicht wissen, was das ist. Und denken, was hat denn der Wolfgang jetzt wieder für irgendwelche wissenschaftlichen Themen sich ausgesucht? Ich werde es nicht wissenschaftlich halten. Die große Tragik ist, dass eben die meisten von euch gar nicht wissen, was das ist. Das ist wirklich die große Tragik. Die große Tragik ist, dass man auf den offiziellen adventistischen Seiten dieses Thema nicht findet. Bitte? Das Wort ist in zwei geteilt. Wir kommen noch auf das Wort zu. Sehr, sehr gut beobachtet, sehr gut beobachtet. Wir ignorieren das Thema, obwohl es stattfindet. Und zwar nicht irgendwo im Vatikan, unterste Schublade, verstaubter Keller, sondern ganz offiziell von berühmten Leuten getragen und es entstehen da Sachen und werden Dinge getrieben. Da muss man gar nicht lange suchen. Und das ist schlimm. Das ist ganz furchtbar schlimm, weil dieses Wort, beziehungsweise das, was damit verbunden ist, wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten. Und wir werden uns nicht dagegen wehren können. Das ist so wie mit der Erfindung des Autos, irgendwann war es halt da. Und jetzt haben sich alle daran gewöhnt. Jetzt fahren Autos über die Straße, vor 150 Jahren hätten alle riesig gestaunt. Oh, was ist das denn? Ne? Und jetzt so ein Auto halt. Ne? Und so wird es hier auch passieren. Es werden Dinge erfunden werden, an die wird man sich sehr schnell gewöhnen. Und ohne die wird man nicht leben können. Das ist so. Und das möchte ich euch heute, deswegen versteht heute dieses Thema als so eine Art Einführung. Das ist ein sehr umfassendes Thema. Ich versuche es mal an der Oberfläche ein bisschen anzukratzen. Ich habe dieses Thema Transhumanismus mit einer bestimmten Zahl verbunden. 666, die uns Adventisten wohl bekannt ist. Auf die werden wir nochmal zu sprechen kommen. Und auf diesen merkwürdigen Satz, der da unten steht, auf die Frage, existiert Gott, hat mal ein Mensch geantwortet, noch nicht. Merkwürdige Antwort, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wenn ihr euch für das Thema interessieren möchtet und ihr habt die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, hat ja auch nicht jeder von hier, dann könnt ihr mal www.transhumanismus.de eingeben und da gibt es sehr viele Informationen über das, was so gerade aktuell läuft, was diese Menschen denken, was damit verbunden ist. Ich möchte mal, aus dieser Seite habe ich diese Erklärung oder die Definition da unten raus, was ist das eigentlich? Und da steht, der Transhumanismus ist eine Philosophie, die sagt, dass Technologie uns helfen kann, unsere Grenzen zu überschreiten. Wir können so besser werden, länger leben und unsere Fähigkeiten verbessern. Es geht darum, dass die Evolution des Menschen nicht endgültig ist und wir sie durch Technik vorantreiben können. Hier kann man schon relativ viel rauslesen. Zunächst einmal, ich fange mal beim letzten an, Evolution. Das sind also keine Leute, die so christlich-biblisch fundiert denken, sondern das sind Leute, die mit der Naturwissenschaft sehr eng verbandelt sind und deswegen für sie die Evolution so eine Art Tatsache ist. Und die sagen sich, die Evolution ist nicht zu Ende. Also der Mensch ist so, wie er jetzt ist, noch nicht perfekt. Das wissen wir selber, dass wir nicht perfekt sind. Nur was die unter perfekt verstehen, das ist was anderes. Dazu gehört zum Beispiel auch die Sterblichkeit. Die sehen Sterblichkeit als Krankheit. Wir sehen das als Tatsache. Ein Mensch, der stirbt, ist nicht krank, ist einfach alt. Der kann auch gesund sterben. Es geht auch. Die sehen das als ein Defekt. Wir sind nicht perfekt, weil wir sterben. Und das Endziel des Transhumanismus ist die Unsterblichkeit, tatsächlich. Aber nur eines der Endziele. Es gibt noch andere auch. Dann steht hier Philosophie. Die meisten, die hier sitzen, naja, wer beschäftigt sich von euch mit Philosophie? Jetzt mal ganz im Ernst. eigentlich kaum einer, oder? Viel Platon. Schon mal Platon gelesen, Renate? Nee, ne? Ich auch noch nicht. Schwierig. Versteht man meist. Immanuel Kant, ne? Kann man mal versuchen. Wäre da mal ein Mann, ein großer deutscher Philosoph, was der so schreibt. Wie hat er mal geschrieben? Aufklärung ist die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das gehört zu den wenigen Sätzen, die ich noch nachvollziehen kann. Nach dem Punkt geht's noch weiter, dann höre ich aber auch auf zu verstehen. Also Philosophen, das sind die komischen. Aber, und das ist so ein bisschen eine Täuschung, der Transhumanismus ist jetzt kein Thema, mit dem sich Philosophen beschäftigen, sondern es ist eine Denkweise. Und es gibt Menschen, die diese Denkweise tatsächlich in die Praxis umsetzen. Einer von diesen Philosophen, der bei den Transhumanisten eine große Rolle spielt, den ich gar nicht kenne, ihr wahrscheinlich auch nicht, Max Moore, der hat geschrieben, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst erschaffen hat. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Er sagt es und weiterhin erschafft. Das heißt, wir haben uns selbst erschaffen und wir erschaffen uns noch weiter. Das heißt, wir perfektionieren uns selbst. Nicht Gott mit seinem Erlösungsplan. Das ist ja auch eine Perfektionierung. Ne? Der Mensch soll frei von Sünde werden. Aber diese Idee hat hiermit nichts zu tun. Gott spielt überhaupt keine Rolle im Transhumanismus. Denn den gibt's ja noch gar nicht. Denn den wollen sie auch erschaffen. Nämlich der Mensch soll Gott werden. So, die Technologie ist dabei ein wesentlicher Bestandteil unserer Natur. Also unserer menschlichen Natur. Und das ist nicht nur so, dass Technik etwas ist, was in unserem Alltag ganz normal wird, sondern Technik wird etwas werden, das in unserem Körper ganz normal wird. Jetzt nicht die Prothese, die dritten Zähne oder so, das ist ja auch Technik, ne? Sondern es wird mit uns verschmilzen, das Ganze. Es wird eins mit uns werden. Was heißt das? Ich zeige es euch gleich. Jetzt den Max Moore kennt niemand, oder? Kennt ihn niemand von euch? Ja, okay. Entschuldige, das hätte ich voraussetzen sollen, Tobi. Aber den hier, den kennt ihr alle. Elon Musk. Der wird uns noch begleiten, weil der gehört nämlich zum Team Trump. Der ist jetzt in der Regierung mit. Irgendwas macht er da, keine Ahnung. Werden wir schon sehen, was er macht. Der ist ja keiner, der hinter Busch hält mit seiner Meinung. Trump, das ist der, der die Tesla-Autos erfunden hat, wo es viele gibt bei uns, die Elektrofahrzeuge, die teuren. Die sind alle teuer, aber die auch. Elon Musk hat ein eigenes Weltfahrtunternehmen. Also es gibt Satelliten, die er in All schickt. Die hat mal in Oberasbach, konnte man die vor 2 Jahren mal sehen. Morgens, denke ich, stehst auf, schaust aus dem Fenster, war noch dunkel. Und dann war wie so eine Perlenkette, Lichter, die ganz langsam am Himmel, dachte ich, das ist so auf der Höhe von einem Flugzeug, aber es kann kein Flugzeug sein. Und das waren die Satelliten von Elon Musk. Die sind da drüben so im Osten Richtung Norden, sind die in Oberasbach vorbeigeflogen. Fand ich faszinierend. Und Elon Musk hat auch ein weiteres Unternehmen gegründet, das nennt man Neuralink. Also auf Deutsch, in Englisch heißt es, ist egal wie es heißt. Neuralink geschrieben, könnt ihr mal eingeben im Internet. Spannend, wirklich spannend. Und die treiben bestimmte Dinge und die haben etwas gemacht, was mit dem Transhumanismus zu tun hat. Das zeige ich euch gleich. Das ist letztes Jahr im Januar passiert. Und zwar gab es einen Mann, Norland Orbo oder so ähnlich heißt er, ein Amerikaner, der Taucher war. Und der hüpft ins Meer und prallt auf den Felsen. Und ist seitdem von den Schultern an abwärts gelähmt. Der kann also nur noch seinen Kopf bewegen. Junger Mann, 29 Jahre alt. Und dem hat man im Januar 2024 einen Chip ins Gehirn implantiert. Das war die Firma Neuralink. Kopf auf, Chip ins Gehirn drücken, Kopf zu. Was bringt dem Mann das? Es bringt ihm, der kann alleine nur mit den Gedanken einen Computer bedienen, ein Handy bedienen, ohne dass da ein Draht ist zwischen Gehirn und Computer. Nur mit seinen Gedanken kann er Schach spielen am Computer, er kann sich sein Lieblingslied im Handy aussuchen. Das funktioniert. Und ich meine, das ist klar. Stellt euch vor, ihr könnt nur euren Kopf bewegen. Ihr könnt euch noch nicht mal die Nase putzen, wenn sie juckt. Ihr könnt euch nicht einen Po abwischen auf dem Klo. Also all diese Dinge, die so selbstverständlich. Ihr könnt euch nicht am Kopf kratzen, wenn er juckt. Ihr könnt nichts machen. Und jetzt kommt jemand und sagt, pass auf, ich kann dich nicht beweglich machen, aber ich kann dir helfen, dass du wieder am Leben teilnimmst. Sagt er nein? Natürlich sagt er nicht nein. Und man muss allerdings auch sagen, man kann ein paar Filme auch von dem Mann, der ist interviewt worden, sehen. Er ist auch ehrlich. Er sagt, er war verzweifelt und er weiß auch, dass diese Technik noch nicht wirklich ausgereift ist. Und er hat auch am Anfang Schwierigkeiten gehabt, dass das alles so funktioniert. Und er sagt, es funktioniert auch immer noch nicht perfekt. Aber was ist schon, wenn du von den Schultern abwärts gelähmt bist, perfekt? Aber er kommt jetzt besser mit dem Leben klar. Er kann Leute anrufen, sich mit denen unterhalten und so weiter. Kann sich eine Pizza bestellen, er muss halt jemanden haben, der ihn füttert. Das ist halt das Problem. Aber nichtsdestotrotz, das ist sozusagen der erste Mann, dem man einen Chip ins Gehirn gedrückt hat. Ist also mal ganz billig. War jetzt auch gar nicht so eine schlimme Operation, die jetzt viele Stunden gedauert hat, mit monatelang Rekonvaleszenz, sondern das war ein relativ unkomplizierter Vorgang. Und ja, seitdem geht es dem Mann, ich sag mal, den Umständen entsprechend gut. Er lebt jetzt schon ein Jahr damit. Dieses Bild habe ich gefunden, das fand ich gut. Ihr kennt das ja, ne? Die Entwicklung des Menschen nach der Evolution, da war zuerst der Affe und langsam richtet er sich auf. Hier wird jetzt der Homo sapiens, der Neandertaler fehlen, der so halb krumm läuft und dann gibt es dann uns, die wir richtig laufen. Wir sehen aber hier einen Mann mit einem Handy neben dem, neben Affen, das ist ja schon ein moderner Mensch, der auch schon wieder krumm läuft. Ne? So, das heißt, und ihr seht immer in weiß, dass die Transhumanisten der Meinung sind, die Entwicklungsstufe des Menschen ändert sich mit der Technik. Das Handy ist der Anfang, der Affe hat ja noch gar nichts, dann haben wir das Handy. Dann gibt es diese Dinge, die man am Arm und an der Brille, also mit der Brille kann man zum Beispiel in eine virtuelle Welt schauen. Das heißt, du ziehst die Brille auf und befindest dich plötzlich in einer anderen Welt, wo du zum Beispiel auch mit anderen reden kannst. Na, ihr kennt, weißt du, habt ihr schon mal geteamst? Nee. Machen viele von euch nicht. Bei uns ist das mittlerweile im Büro Alltag. Das heißt, du rufst jemanden an, siehst ihn auf dem Bildschirm und unterhältst dich mit dem. Und mit dieser Brille brauchst du diesen Bildschirm gar nicht, sondern du bist dann auch in dem Büro drin, wo der sitzt. Also zumindest meinst du, du wärst da drin. Also das sind ja ganz merkwürdige Dinge, wo man ganz schwer sich vorstellen kann, aber tatsächlich, man kann sich gegenseitig besuchen, obwohl man auf dem Sofa sitzen bleibt. Also ganz merkwürdige Dinge. Dann sehen wir hier so einen Arm, das ist keine Prothese, sondern das ist möglicherweise ein Arm, der Kräfte hat, die ein normaler menschlicher Arm gar nicht zustande bringt. Oder der Sensoren hat, womit ich Dinge fühlen kann, die meine Haut nicht spürt. Es gibt eine Frau, die hat sich so einen Sensor in Fußsohle implantieren lassen, die ist, glaube ich, noch nicht einmal 30 Jahre alt. Und die kann damit Erdbeben spüren, die man normalerweise noch gar nicht spürt. Und dann sehen wir ganz rechts, das ist so ein bisschen der Gipfel, sieht nicht zufällig aus wie ein Heiligenschein. Das ist wie so ein Spinnennetz auch, da ist der Mensch komplett vernetzt. Das heißt, im Moment sind der Computer vernetzt. Wenn wir hier WLAN hätten oder so oder LAN, dann könnte ich jetzt hier mit dem Computer mich ins Internet einwählen und könnte jetzt Teamsen. Na, könnte mein Chef anrufen und sagen, komm, kannst du mal schauen, was ich hier so treibe. Das braucht man nicht mehr. Sondern du kannst dich in Zukunft allein mit deinen Gedanken, kannst du dir über Google irgendwas abrufen, was du gerade brauchst. Das ist blöd für die Schulen. Weil nämlich, wenn die Schüler so einen Chip haben, dann können sie spicken ohne einen Zettel, weil sie mit ihren Gedanken Google fragen können, wie ist die Lösung dieser Mathematikaufgabe? Das ist also, du bist völlig unkontrollierbar, zumindest von den Lehrern unkontrollierbar. Aber das Problem ist auch, du wirst in der Lage sein, dich in Gedanken anderer Menschen hineinzuversetzen. Diese Gedanken lesen zu können. Wie sagt die Bibel? Der Mensch, was schaut der Mensch an und was sieht Gott an? Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Das wird ein Ende haben. Auch der Mensch wird das Herz ansehen können vom anderen. Das ist krass. Der Werbeslogan lautet aber folgendermaßen: Wenn ich in das Herz von der Agneta hineinschauen kann, dann kann ich mich auch gut in die Agneta hineinversetzen. Und dann werde ich barmherzig. Ich kann mitfühlen, ich kann mit dir mitleiden. Und das heißt, dann gibt es keinen Krieg mehr. Das ist so die Werbung, die Idee von dem Ganzen. Also die Transhumanisten werben damit, alles nur zum Guten für die Menschen. Auf keinen Fall hat irgendjemand was Böses damit vor. Nie und nimmer. Ja? Also wir heilen Kranke, wir helfen behinderten Menschen, wir lassen Blinde wieder sehen, Taube wieder hören. Wir kennen das, ne, vom Neuen Testament. Das wird der Mensch schaffen. Und dann braucht man endgültig keinen Gott mehr. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Wie gesagt, das ist so die Vision. Alle sind miteinander vernetzt und können in Oberasbach bleiben und mit einem Menschen nur mit Gedanken in Amerika reden oder in China oder sonst wo. Und man kann sich verständigen. Und ja, das ist so ein bisschen die Vision bei dem Ganzen. Jetzt sieht das alles so ein bisschen wie Science Fiction aus. Ne? Also diese komischen Filme da, ne, die man vor, was weiß ich, 50 Jahren hat man oder 60 Jahren hat man Filme gedreht, die so das zeigen. Ich weiß nicht, George Orwell, kennt ihr den? Habt ihr den Namen schon mal gehört? George Orwell ist ein amerikanischer Schriftsteller, der einen berühmten Roman geschrieben hat. Und der heißt 1984. Den hat er geschrieben 1948. Also er hat einfach die hintersten beiden Zahlen umgedreht und hat in dem Roman geschrieben, wie er sich die Welt 1984 vorstellt. Also ein Zukunftsroman. Und das ist ein Roman, wo Menschen von dem sogenannten großen Bruder, auf Englisch Big Brother, über eine Kamera, die in jeder Wohnung hängt, eine Kamera, und der beobachtet dich. Und er schaut, ob du dich so verhältst, wie er das erwartet. Und wenn du das nicht tust, zum Beispiel indem du dich verliebst, das war verboten, Liebe war böse, also diese Welt hat alles umgedreht. Liebe war schlecht, Krieg war gut. Ja? Und lauter solche Sachen. Und wenn du das aber anders siehst, und das war leider bei diesem Buch so, dass die Hauptperson verliebt sich in eine Frau, und das war absolut verboten, die haben sich heimlich getroffen und wurden natürlich trotzdem entdeckt, weil überall irgendwo eine Kamera versteckt war. Und das hat die beiden das Leben gekostet. So, und dieses ständige Überwachtwerden, das war 1984 vielleicht noch nicht so weit, aber heute fahren nach China, ne, überall. Und in China wird es ja schon gemacht. In China kannst du Plus- und Minuspunkte sammeln. Wenn du dich systemkonform verhältst, kriegst du viele Pluspunkte. Wenn du dich, ich sag mal, wenn du gegen den Strom schwimmst, also was für uns Christen eigentlich gut ist, dann erhältst du ganz viele Minuspunkte. Und das passiert aber nicht nur in China, machen wir uns nichts vor. Das machen die Amerikaner genauso, die Russen machen es und wahrscheinlich hier in Deutschland noch nicht, weil wir aber einfach hinterher sind, nicht weil wir besser sind. Wir sind immer ein bisschen langsamer bei sowas. Wird aber auch noch kommen. Das heißt, das ist schon Realität. Und das ist jetzt her, wie lange? 80 Jahre. Jetzt können wir sagen, naja, was juckt mich, was in 80 Jahren ist. Ich möchte euch mal ein bisschen in eine andere Geschichte hineinversetzen, um zu zeigen, wie schnell Entwicklung geht. Wir sehen hier auf der linken Seite Otto Lilienthal. Otto Lilienthal gilt so ein bisschen als Erfinder des Fliegens. Der hat sich auf der rechten Seite, sehen wir das, so einen Gleiter überlegt. Und hier sehen wir, wie er im Jahr 1891 von einem Hügel springt und tatsächlich mit diesem Gleiter ein Stück weit fliegt. Also 1891, da hat Ellen White noch gelebt. Kurz nachdem Ellen White tot war, am 14. Juni 1919, hebt in Neufundland in Kanada dieses Flugzeug ab. Das ist noch nicht mal 30 Jahre später. Das ist der erste Flug über den Atlantik. Das heißt, 1891 denkt sich ein Mann namens Otto Lilienthal aus, es wäre doch gut, wenn der Mensch fliegen könnte. Den Traum haben wir ja schon lange. Und noch nicht mal 30 Jahre später fliegen die Menschen über den Atlantik. Das ist der erste Transatlantikflug. Dann, also das war 1919. Nicht mal 20 Jahre später, am 10. August 1938, beginnt die Ära der Linienflüge über den Transatlantik. Das heißt, das ist nichts mehr für einzelne Spinner, die unheimlich viel Mut haben und sich in waghalsige Kisten setzen, die dann fliegen, sondern du kaufst dir ein Ticket und fliegst über den Atlantik. Hier sehen wir die Focke Wulf, ein recht bekanntes deutsches Flugzeug, das damals ziemlich bekannt war. Und mit dem Flugzeug konntest du mit einem Ticket kaufen und konntest einfach rüberfliegen über den Atlantik. Und heute kann es dir passieren, weiß ja, wer von euch schon mal Frankfurt Flughafen vorbeifährt, die A3, da gibt es mittlerweile eine Brücke über der Autobahn, Das ist klasse. Plötzlich kommt da so ein Jumbojet und fährt so über die Autobahn über dich drüber. Denkst du, oh, das ist ja merkwürdig. Ja, und ich habe so ein ähnliches Bild gefunden, wo hier das größte Flugzeug der Welt im Moment, der Airbus A380, so ganz im Tiefflug über irgendeine Straße in Amerika fliegt, zum Landeanflug ansetzt. Das wird heute keiner Zeitung mehr auch nur eine Randbemerkung wert sein. Also das heißt, Dinge, die vor noch gar nicht allzu langer Zeit völlig utopisch vorkamen, sind heute komplett normal. So, und wir wissen, dass sich die zeitlichen Abstände, wo Sachen erfunden werden und sich dann rasant entwickeln, dass diese Zeit immer kürzer wird. Überlegt mal, erstes Smartphone, wie lange ist das her? 20 Jahre? Ich glaube, so lange ist noch gar nicht her. Das heißt also, die Zeit, wo gerade im digitalen Bereich sich die Sachen entwickeln, geht rasend schnell und können wir realistisch davon ausgehen, dass die Transhumanisten mit ihren Ideen in nächster Zeit, ich sage mal 10, 20 Jahre, die Größenordnung, das werden viele von uns hier einfach noch erleben, diese Welt schlicht verändern werden. Und die fragen uns nicht, ob wir das gut finden, die machen das einfach. Ich komme nochmal zu dem Bild am Anfang zurück. Vielleicht gibt es hier ein paar Kunstkenner, muss man aber gar nicht sein. Auch normale Menschen wissen, worauf ich hinaus will. An was erinnert euch dieses Bild? Das habe ich ja nicht aus Zufall ausgesucht. Michelangelo, was für ein Bild ist das? Wo findet man das? Kann man heute ja besichtigen. Wo hängt? Die Schöpfung Adams heißt es genau genommen. Und wo findet wir dieses Bild? Im Vatikan, in der Sixtinischen Kapelle. Und das eigentliche Bild, das sieht ja so aus. Na, das habt ihr schon mal gesehen. Wer erschuf Adam? Gott. Wann wurde Adam erschaffen? Am sechsten Tag. Und darum ist die Zahl 6, biblisch gesehen, eigentlich eine Zahl, die für das Menschliche, für den Menschen oder die Menschheit steht. Welche Zahl steht für das Göttliche und Gott? 7. Und die Schöpfung endete am wievielten Tag? Am 7. Das heißt, Gott hat nicht am sechsten Tag gesagt, jetzt sind wir fertig, sondern am 7. Tag. Das gehört nämlich ausdrücklich zur Schöpfung hinzu. Der Mensch, ihr erinnert euch an das Bild mit diesem Affen, gerade was ich euch gezeigt habe, die Transhumanisten sagen, nee, der Höhepunkt ist der 6. Tag. Damit ist der Sabbat natürlich plötzlich uninteressant, damit ist eigentlich auch Gott uninteressant, weil ja, es geht nur um den Menschen. Und deswegen ist die Zahl 6 von so großer Bedeutung. Und da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und der Mensch hier, das habe ich euch eben schon mal gezeigt, der sagt eben, wir brauchen ja die 7 nicht, weil der Mensch hat sich ja selbst erschaffen. Ich weiß nicht, wo der das her hat, ich würde ihn gerne mal fragen. Und er erschafft sich weiter. Das heißt, der Mensch ist der Höhepunkt von allem. Über dem Menschen gibt es nichts mehr. Und wenn der Mensch noch ein bisschen weiter schafft, ist er irgendwann Gott. Das ist bitter. Das ist also, ja, gut, es ist halt so. Ja, da ist dieses Bild wieder, das im Grunde genommen sagt, wir glauben an die Evolution statt an die Schöpfung. Wir glauben sogar, dass der Mensch der Schöpfer ist und dass der Mensch der letzte Akt dieser Schöpfung ist. Also der Höhepunkt dessen, was der Mensch selbst herstellt. Was macht der Mensch damit eigentlich? Er macht sich selbst zu Gott. Das ist eigentlich nichts anderes. Der Mensch macht sich selbst zu Gott. Und jetzt gehen wir mal in die Bibel und schauen uns mal zwei Texte an. Ich habe ausgesucht den 2. Thessalonicher 2, Verse 1 bis 4 und die Offenbarung 13, eins meiner Lieblingskapitel, ab Vers 15. Ihr könnt es hier an der Wand mitlesen, wenn ihr möchtet, oder auch in eurer eigenen Bibel, weil es ist hier von den Lichtverhältnissen etwas schwierig. Ich lese mal vor, was im 2. Thessalonicher 2 Paulus schreibt. Ist auch ein recht bekannter Text. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Der Mensch der Gesetzlosigkeit. Was da kommt, ist ein Mensch, der hier Probleme verursacht. Und dieser Mensch, Vers 4, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der Mensch macht sich selbst zu Gott. Das heißt, vermutlich, das ist meine persönliche Vermutung, oder es könnte sein, dass Paulus, der ja auch Prophet war, eine Zeit gesehen hat, in der der Mensch tatsächlich behauptet, er sei Gott. Wir Adventisten traditionsgemäß beziehen das auf den Papst. Ich habe so ein bisschen, aber nur ich persönlich, die Vermutung, dass sich das möglicherweise tatsächlich auch auf die Menschheit als solches bezieht, die anfängt zu spinnen und sagt, wir sind Gott. Und das ist ein Problem. Denn dann hat Gott keinerlei Möglichkeit mehr, zu den Menschen durchzudringen, weil der ist ja abgeschafft. Wir brauchen Gott nicht mehr. Das ist bitter. Ich stelle mir manchmal die Frage, wie mag Gott sich fühlen, wenn er aufs Abstellgleis gestellt wird? Das größte Wesen im Universum, der Erschaffer des Universums, wird von seinen eigenen Geschöpfen aufs Abstellgleis gestellt. Wie fühlt man sich da? Ich glaube, wenn uns das passieren würde, ich weiß nicht, ob das Wort Wut und Verzweiflung, ob die beiden Worte das überhaupt ausreichend ausdrücken, wie man sich dann fühlt. Ja. Vielleicht auch noch zusätzlich Trauer oder Verzweiflung, also so eine Mischung, so eine giftige Mischung aus allem, was richtig so wehtut. Und jetzt gehen wir mal in die Offenbarung 13. Ab Vers 15 lese ich mal. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Ich habe in Klammern geschrieben, hier auch noch falsch, sehe ich gerade, die Zahl der Menschheit. Man kann nämlich hier Mensch auch mit Menschheit übersetzen. Und seine Zahl ist 666. Und 60. Dreimal die 6, dreimal die Zahl des Menschen. Hier ist eine Verbindung da zwischen dem göttlichen 3. Na, Gott wird ja auch mit der Zahl 3 in Verbindung gebracht. Und das wird verbunden mit dem Menschen. Das heißt also, Gott und Mensch wird eins. Aber nicht so wie 1. Korinther 15, ja, dass Gott alles in allen ist, sondern dieser Gott spielt keine Rolle, sondern der Mensch ist sein eigener Gott. Und jetzt habe ich Tier, habe ich rot geschrieben. Welches Tier ist denn hier gemeint? Welchem Tier wird ein Bild gemacht? In Offenbarung 13. Welches Tier ist gemeint? Könnt spicken. Offenbarung 13 aufschlagen. Nein, dieses Tier aus der Erde ist dasjenige, das dafür sorgt, dass dem Tier, dass diesem Tier, was ich meine, ein Bild gemacht wird. Aus dem Meer, genau. Das ist der Chef. Ja? Das Tier aus dem Meer ist der Chef. Und wie sieht dieses Tier aus? Beschreibt es mal, könnt ihr ja lesen. Wie sieht das Tier aus? Schaut nach in eurer Bibel. Nein, das ist das Tier aus der Erde. Ich meine, es ist das Tier aus dem Meer. Wie sieht dieses Tier aus dem Meer aus? Und weiter? Okay. Also, was ist das Hauptmerkmal dieses Tieres? Das Hauptmerkmal. Du müsst ein bisschen genauer lesen. Was ist das Hauptmerkmal dieses Tieres. Offenbarung 13. Ja, das ist jetzt schon sehr religiös interpretiert, aber jetzt rein vom Äußerlichen her. Wie sieht das Tier in erster Linie aus? Ab Vers 2, das hilft euch ein bisschen. Und das Tier, das ich sah, was steht da? Es war ein Panther. Und dieser Panther hatte noch andere Merkmale, aber im Grunde genommen war es zunächst einmal im Kern ein Panther. Woran erinnert euch der Panther in der Bibel? Wo taucht er nochmal auf? Wo taucht er auf? Wofür steht er in Daniel? Der Parder oder Leopard oder Panther, je nachdem, das kommt auf die Übersetzung an. Für welches dieser antiken Reiche steht der Panther? Griechenland. Schnelligkeit, der hatte ja vier Flügel, ne, der Panther, und hatte, Griechenland, also das antike Griechenland, Alexander der Große und hier vor allen Dingen seine Nachfolgereiche, die Adochenreiche. So, jetzt hat dieser Panther aber noch was anderes. Was hat er noch, was ein bisschen komisch ist? Wo kommt der Bär denn her? An was erinnert uns denn der Bär? Medo-Persien, das ist das Tier, das zweite Tier in dieser Vision von Daniel, das ist Medo-Persien, weil der Panther ist auf einer Seite aufgerichtet und wir deuten es ja so, dass ja Medo-Persien ein Reich war, das aus zwei Reichen zusammengesetzt ist, wo aber eigentlich Persien das mächtigere war und deswegen ist dieser Bär so schief, steht auf einer Seite, erhebt er sich. Also wir haben Medo-Persien, wir haben Griechenland, was haben wir denn noch für Vertreter? Löwe, wofür steht denn der Löwe? Für Babel, das war das erste Tier. Und die anderen Merkmale mit den, ja, und dieser, mit den Köpfen und so, was ist denn das da? Wo finden wir das denn? Ja, aber das letzte Tier hat diese Merkmale auch in Daniel, das ist Rom. Das heißt, diese ganzen antiken Nationen, Kulturen, Babylon als erste, Medo-Persien als zweite, Griechenland als dritte, wobei Griechenland hier quasi der Mittelpunkt ist, der Dreh- und Angelpunkt. Und dann noch Rom. All dieses finden wir in dem Tier aus dem Meer. So. Ja, genau. Symbiose, genau. Es wird verschmolzen in diesem einen Wesen. So, und jetzt gehen wir nochmal, weil der Michael hat gesagt, dieses Transhumanismus besteht ja aus zwei Wortteilen. Und da kommen wir nochmal hin. Denn aus welchen Wortteilen besteht's? Trans und Humanismus. So, und wir kommen jetzt zunächst einmal zum Humanismus. Da zeige ich euch mal ein Bild. Und zwar von Sandro Botticelli. Es heißt Die Geburt der Venus. Und zwar ist dieses Bild entstanden in der sogenannten Renaissance. Renaissance 14, 15, 1600. Und Renaissance, wer ein bisschen Französisch kann, der weiß, was das übersetzt heißt. Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt es eigentlich. Ja, ne? Renaissance, also Wiedergeburt. So, was wurde denn da wiedergeboren in der Renaissance? Naja, ganz einfach. Das war die Zeit nach dem sogenannten finsteren Mittelalter. Und man hat nach dem Zerfall des Byzantinischen Reiches, des Oströmischen Reiches, sind viele von da nach Europa geflohen, und zwar viele gelehrte Leute. Und man hat wieder entdeckt, dass in der Antike, dass es da tolle Ideen gab. Antike heißt Griechenland, Rom. In der Medizin hat Persien eine große Rolle gespielt. Die waren damals viel weiter als Europa. Dieser ganze arabische Raum, der war viel weiter. Und das alles hat man plötzlich faszinierend gefunden. Und Venus ist ja die römische Göttin der Liebe. Und wenn hier steht, die Geburt der Venus, dann will eigentlich der Botticelli damit sagen, in seiner Zeit, in der er gelebt hat, sind diese ganzen römischen, griechischen Gottheiten, diese ganzen philosophischen Ideale aus der damaligen Zeit neu zum Leben erwacht. Und in der Renaissance ist auch der Humanismus entstanden. Humanismus, was steckt da drin? Human, wofür steht das? Mensch. Warum heißt das Humanismus? In der Kunst sieht man es eigentlich am besten. Im Mittelalter, wenn Künstler im Mittelalter ein Bild gemalt haben, war das immer irgendwas Religiöses. Und im Mittelpunkt stand Gott, Christus, Engel, Maria, je nach Glaube, ne, irgendwas. Aber irgendwas aus der Bibel. Menschen, wenn sie auftauchten, standen am Rand, waren so Randfiguren. Im Humanismus ist anders. Da steht der Mensch im Mittelpunkt. Da wird der Mensch, und zwar sehr naturgetreu, abgemalt. Als das Schönheitsideal, als das Wichtigste, da dreht sich alles um den Menschen. Im Humanismus fängt der Mensch an, an sich selbst zu glauben. Da kommen die naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die man ja aus der Antike übernommen hat, die waren schon sehr weit, und perfektioniert die. Anschließend, nach dem Humanismus, und das ist auch kein Zufall, kommt die Aufklärung. Und die Aufklärung sagt ja, wir brauchen eigentlich keinen Gott. Wir brauchen keine Kirche, die uns sagt, was wir glauben. Wir haben ja eine Vernunft. Und am Ende der Aufklärung haben wir die Französische Revolution. Und ihr könnt mal im großen Kampf nachlesen, was Ellen White über die Französische Revolution sagt. Die haben ja quasi durch Paris dann eine Frau getragen. Die haben es irgendwo aufgegabelt. Die haben es auf den Thron gesetzt. Und dann haben sie gesagt, das ist unsere Göttin. Also Gott wurde damals schon abgeschafft. Da ist das alles angefangen, dass der Mensch anfing zu spinnen. Und das hat uns alles dahin geführt, wo wir eigentlich heute sind. Der unerschütterliche Glaube an die Naturwissenschaft und an die Technik, an die menschlichen Errungenschaften, die werden zum Erlöser, nicht Gott. Ja, und das zum Schluss nochmal zusammengefasst. Der Transhumanismus ersetzt im Grunde genommen Gott durch den Menschen. Ja, also das heißt, hier sehen wir nicht die göttliche, sondern eine menschliche Hand. Diese menschliche Hand erfindet technische Dinge und man verschmilzt miteinander. Und das macht uns perfekt, das macht uns leistungsfähig, das macht all das mit uns, was wir uns wünschen und vielleicht heute noch nicht können. Dieses Verschmilzen finden wir auch in einer Zahl 666. Wenn das stimmt, was ich vermute, dann leben wir momentan mitten in der Endzeit. Und es wird sich in den nächsten überschaubaren Zeiträumen, wird sich das zuspitzen und es wird so sein, dass wir da auch uns nicht vorwehren können. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Es gibt diesen Chip, wie jetzt dieser behinderte Mann, den ich euch gerade gezeigt habe, den gibt es für alle. Da muss man auch vielleicht gar nicht mehr den Kopf aufschneiden, sondern man kann es mit einer Spritze in die Blutbahn spritzen. Das ist auch so eine Idee von den Transhumanisten. Computer, so klein wie eine Blutzelle, die schwimmen dann durch dich durch und können dann alles Mögliche machen. Das hört sich alles noch nach Spinnerei an. Vorsicht. So, und jetzt ist die Frage, wie bei Corona, lässt dich jetzt impfen oder nicht? Das heißt, holst du dir diese Spritze oder die Pille oder sonst was, keine Ahnung, wie man das dann macht, oder nicht? Wenn du sagst, wenn ich es mache, werde ich leistungsfähig, ich brauche nicht mehr lernen. Alles, was ich wissen muss, kann ich ja mit Kraft meiner Gedanken über irgendwelche Internets, die dann irgendwo rumschwirren, mir ja direkt holen. Ich muss nur eine Frage mit meinen Gedanken in den Himmel schicken und kriege die Antwort sofort. So ein bisschen überspitzt gesagt. Ja? Also es wird alles leichter. Ich schaffe meine Arbeit viel schneller. Oder sagst du, naja, wenn ich das in mir habe, dann können ja andere auch in mich reinschauen. Und dann ist die Frage, will ich das? Und wenn du sagst, nee, das will ich nicht, wirst du dann noch eine Arbeit kriegen? Wenn der Kollege, der gesagt hat, ich mache das, 10-mal schneller ist als du. Und dann sind wir bei dem Punkt, wer Nein sagt, also dieses Bild des Tieres nicht annimmt, auf gut Deutsch gesagt, nicht Ja sagt zu diesem Bild des Tieres, der wird nicht mehr kaufen und verkaufen können. Weil er keine Arbeit mehr hat, damit kein Geld mehr hat und damit zusehen muss, wovon er noch leben soll. Jetzt schauen wir mal auf die Seite derer, die Ja sagen. Also alle von uns würden jetzt Ja sagen und gehen zum Onkel Doktor und lassen sich von dem Transhumanisten eine Spritze setzen und Computer einpflanzen. Es wird sich nichts ändern. Dann sind wir alle 10-mal so schnell Ja? Aber nicht gleich schnell. Es wird wieder Wettbewerb geben. Es wird wieder Wettkampf geben. Ich hatte noch ein Foto, das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Wann war das? Letztes Jahr, die Paralympics? Ihr wisst, was Paralympics sind, ne? Es gibt immer erst die normalen Olympischen Spiele und dann kommen die Olympischen Spiele der Behinderten. Und ich weiß nicht, habt ihr das ja schon mal angeschaut? Ist ja fast faszinierender als das normale. Da gibt es Leute, die haben nur noch ein Bein, zum Beispiel. Und die haben dann also aus so einem bestimmten Material, so ein krummes Teil, ans Knie binden die sich das und laufen damit einen Sprint, 100 Meter. Glaub bloß nicht, dass irgendjemand hier eine Chance hätte, die einzuholen. Also die laufen Zeiten, das ist unwahrscheinlich. Oder Schwimmer ohne Arme gibt es auch. Es war einer, ein Deutscher, relativ kleinwüchsiger Mann, keine Arme, der hat ein Tempo im Schwimmbecken vorgelegt, das kannst du dir nicht vorstellen. Total faszinierende Bewegungsabläufe. Ja? So, die sind so perfektioniert, sagen wir mal. Ja? Zum Teil auch mit technischen Hilfsmitteln. Das ist so eine kleine Vorstufe zum Transhumanismus. Aber was stellen wir fest? Auch dort gibt es Wettbewerb. Und dort gibt es Sieger und Verlierer. Das heißt, wie jetzt ohne Transhumanismus wird es auch in Zukunft sein, dass selbst die Leute, die Ja sagen, merken werden, es ändert sich eigentlich nichts. Es gibt Wettbewerb, Konkurrenz, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer, wie heute auch. Ja? Es gibt Leute, die sich durchsetzen und Leute, die hinten runterfallen. Es gibt Leute, die das ausnutzen, um mächtig zu werden und Leute, die darunter leiden werden. Es wird sich nichts ändern. Mit dem einen großen Unterschied: Du wirst unglaublich kontrollierbar. Und du weißt nie genau, das fängt ja heute schon an, wir wissen ja heute schon nicht, wenn du dein Handy dabei hast, wer alles mithört. Ja? Oder wenn du in Google einen Suchbegriff eingibst, ich weiß noch, Silke und ich haben ein Familienzelt gesucht, so ein großes Zelt zum Urlaub machen, da wollte ich mal so ein paar Angebote im Internet und am nächsten Tag, jeden Tag bekam ich Werbung von irgendwelchen, von allen möglichen Seiten von Zelten. Das heißt, irgendjemand hat gesehen, da sitzt jemand, der interessiert sich für Zelte, da musst du mal ein paar Infos hinschicken. Das heißt, wir sind ja schon überwacht, aber das wird eine Dimension erreichen, die wir uns nicht vorstellen können. Und darum finde ich das so traurig. Ich muss es sagen, wie es ist, dass auch unsere Weltkirche nichts bietet, um dieses Thema gedanklich zu durchdringen. Wir diskutieren es nicht, wir gehen es nicht an, wir überlegen uns nicht, wie reagieren wir drauf, denn es wird kommen. Wir bereiten uns nicht vor. Und das verstehe ich nicht. Wie eine Endzeitkirche sich auf so ein Phänomen nicht vorbereitet, kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist ja jetzt nicht, ich weiß noch, als ich noch gar nicht Adventist war, die ersten Gottesdienste, die ich hier in Oberasbach besucht habe, an einen erinnere ich mich. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. War eine Schwester, die hier stand und ich saß da, wo jetzt der Hermann sitzt und die sprach über den Papst. Früher wurde viel öfter über den Papst gepredigt als heute. Und die sprach, hat irgendwelche Pläne dann erklärt, die der Vatikan vorhat. Und sie sagt, und das hat der Vatikan alles schon in seinen Schubladen drinstecken. Und das hatte für mich immer irgendwas von Verschwörung und von so Spekulation. Und wo ich dachte, woher weiß die Frau das, was der Papst im Schubladen hat? Das ist irgendwo, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist keine Spekulation. Das findet statt. Und darauf müssten wir uns eigentlich vorbereiten. Und das tun wir nicht. Und damit meine ich jetzt nicht den Micha und mich und die Renate, sondern ich meine unsere verantwortlichen Kirchenführer, ob sie in München sitzen oder in den USA. Es rührt sich nichts. Und das verstehe ich nicht. Und wir wundern uns tatsächlich, dass wir mit der Mission die Menschen nicht erreichen. Wir kommen immer noch mit der Botschaft, pass vor dem Papst auf. Bestimmt wird er irgendwann eine ganz zentrale Rolle spielen, aber das interessiert die Menschen im Moment nicht. Was die Menschen interessiert, ist künstliche Intelligenz, ist, was passiert mit mir, wenn ich das mit den Handys, wie entwickelt sich das alles und so weiter. Die Menschen haben ja Zukunftsangst und überlegen sich ja die ganze Zeit, wie kann ich in dieser Welt noch überleben? Die Älteren überlegen sich, werde ich irgendwann überhaupt noch mal verstehen, wie ich am Automaten Geld abhebe? Was mache ich eigentlich, wenn es gar kein Geld mehr gibt? Dann brauche ich ja ein Handy, aber ich komme mit dem scheiß Ding nicht zurecht. Sorry, dass ich diesen Wort wähle, aber die denken das halt einfach und sagen, ich komme mit den Handys nicht klar. Ich kann noch nicht mal mehr beim Lidl einkaufen, weil ich der Frau an der Kasse nicht klar sagen kann, ich weiß nicht, wie es geht. Ich kann nicht bezahlen. Und dann haben viele Menschen einfach Angst. Und wir haben keine Antworten darauf. Überhaupt nicht. Und ich denke mir so, das ist auch mein persönlicher Traum vielleicht auch einfach, dass wir als Gemeinde eines Tages das begreifen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir auch stark genug sind, vielleicht Nein zu sagen, dass wir aber auch dann eine Möglichkeit gefunden haben zu überleben, ohne einen Arbeitsplatz zu haben, weil wir nämlich keinen dann haben werden. Und das funktioniert nur, wenn wir als Gemeinde zusammenstehen, füreinander da sind und Garten anbauen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber wir werden viel mehr teilen müssen, als wir das bisher kennen. Ja? Wir haben ja dann einen großen Vorteil, wir sind nicht überwachbar. Wenn du das nicht in dir hast, kann auch keiner sehen, was du gerade denkst. Hat ja einen Vorteil. Das wird den anderen aber wütend machen. Und dann werden wir uns brauchen, weil dann werden wir verfolgt. Weil die Adventisten per Du nicht tun, was die Technologen wollen. Die wollen nämlich auch in uns reinschauen. Und es wäre Zeit, dass wir uns mit diesem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Keine Angst, ich werde jetzt ständig über dieses Thema Vorträge und Predigten halten. Ich wollte mal anschubsen. Und diejenigen von euch, die die Möglichkeit haben, googelt mal ein bisschen rum, schaut mal Transhumanismus, haltet euch auf dem Laufenden, was so läuft. Und macht euch für euch Gedanken und rüstet euch innerlich für euch zu, wie werde ich dieser Welt begegnen, wenn ich sie erlebe. Und ich behaupte, und das, da werde ich gar nicht rot im Gesicht, dass die meisten, die jetzt hier heute sitzen, diese Zeit erleben werden. Ist auch spannend irgendwo, macht ein bisschen Angst irgendwo. Aber wie gesagt, Angst soll uns nicht davor abhalten, uns vorzubereiten. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und was noch auf uns zukommt, können wir uns noch gar nicht bis ins Ende ausmalen. Möge Gott uns dabei helfen, möge er uns stark machen, denn das werden wir brauchen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich als unseren Begleiter und Führer mehr als denn je. Und mit jedem Schritt, den wir weiter in die Zukunft gehen, brauchen wir umso dringender deinen Beistand. Dass wir einen starken Glauben entwickeln, der sich ganz auf dich verlässt, auch wenn uns die Welt Lösungen verspricht, die eigentlich nur dir zustehen, die Erlösung, die Verbesserung des Menschen, dass er letztendlich dazu wird, wozu du ihn geschaffen hast, nämlich ein Bild, das dir gleich sei. Und das kannst aber nur du schaffen, wir können das aus eigener Kraft nicht. Bewahre uns vor dem Irrglauben, den viele Menschen umhertreibt, dass das irgendwann ein Mensch könnte. Wir danken dir, dass wir das auch nicht selber schaffen müssen, sondern dass du uns das schenken willst. Ohne viel Milliarden Euro in Forschung zu investieren und große Anstrengungen, sondern einfach so, weil du uns liebst und weil du gnädig bist. Und weil du dein Ziel erreichen wirst. Herr, wir danken dir dafür, dass du für uns die Stütze bist, die wir brauchen und die Zuversicht, und dass du es bist, der am Ende Herr der Geschichte sein wird und all diesem Treiben, das sich hier auf der Erde breit macht, ein Ende macht. Herr, lass uns mit dieser Hoffnung jetzt auch in die neue Woche gehen. Stärke und beschütze uns auf unseren Wegen und hab Dank für alles. In Jesu Namen. Amen. Amen.